aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, Nora, würde ich gerne mit dir über Kinderwünsche sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Pumpkin Organics. Und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo, Nora.
Hallo, Oliver. Hi.
Ein schönes Thema heute haben wir. Kinderwunsch. Vielleicht sollten wir kurz ein bisschen eingrenzen, welchen Kinderwunsch wir heute uns angucken wollen, oder?
Ja, das ist so ein facettenreiches Thema, ne?
Ja.
Genau, ja. Ja, also es gibt natürlich immer, wenn man das Thema Kinderwunsch in den Raum wirft, schnell die Assoziation, dass man überhaupt erstmal diskutiert, will ich als Person überhaupt ein Kind und wollen wir als Paar eine Familie werden und so weiter. Das ist natürlich ein Kinderwunschthema, das viele Menschen umtreibt, das dann auch sehr, sehr grundsätzlich ist. Und wir haben aber ja so ein bisschen im Vorgespräch gesagt, die meisten Menschen, die uns zuhören, haben ja quasi diese Schwelle zu sagen, ja, wir wollen ein Kind, schon genommen. Nicht alle unserer HörerInnen, auch das ist uns bewusst, aber viele sind Eltern. Und dann ist tatsächlich die Frage des Kinderwunsches natürlich nochmal eine andere, weil es dann oft eher darum geht, wollen wir noch ein Kind, ne? Also wollen wir unsere bestehende Familie vergrößern oder, was natürlich auch keine seltene Konstellation ist, möchte ich vielleicht in einer neuen Beziehung nochmal ein Kind, aber es gibt schon ein Kind oder Kinder im Familiensystem.
Genau, also ich freue mich eigentlich über jede und jeden, der zuhört, der nicht mit seinen eigenen Kindern lebt oder eben keine eigenen Kinder hat oder wie auch immer die Konstellationen sind. Aber ich glaube auch, dass die Frage, will ich noch ein Kind oder eben du willst noch ein Kind, dass die einfach einen anderen, natürlich sind es verwandte Seiten einer Medaille, aber es kriegt einen anderen Drall.
Ja. Ja, und das ist auch ein unterschätztes Thema oft. Also ich habe das Gefühl, zum Thema, will ich generell eine Familie gründen oder ne, zum Thema unerfüllter Kinderwunsch, das gibt es dann natürlich ja auch noch so diese medizinische Ebene. Jedes 10. Paar ist ungewollt kinderlos und braucht möglicherweise medizinische Hilfe, um Eltern werden zu können. Und auch das ist nicht gesetzt, dass das dann klappt. Ne? Und auch das ist natürlich nochmal ein ganz großer Aspekt von Kinderwunsch, den wir jetzt heute in dieser Folge gar nicht in dieser Gänze erfassen können, das ganze Thema Kinderwunschmedizin.
Und der Schmerz auch, der damit einhergeht.
Absolut,
ne? Also diese
ja, dann auch Wünsche, dieses Sorgen. Wort Familienplanung so absurd erscheinen lässt, als könnte man einfach so sagen, wir haben das jetzt mal so geplant, jetzt wird das auch. Ne? Und es ist eben für viele Familien so oder für viele Paare so, dass das Thema, wir wünschen uns ein Kind, nicht gleichbedeutend ist, ja, dann kriegen wir es doch einfach. Und natürlich gibt es dann noch so viele Ebenen mehr. Ich habe in meinem Umfeld auch Menschen, die sich ein Kind wünschen, aber nicht in der entsprechenden Partnerschaft sind, in der sie sich diesen Kinderwunsch erfüllen können oder wollen. Dann gibt es dann noch das Thema Solo-Elternschaft, ne? Erfüllt man sich einen Kinderwunsch im Zweifelsfall allein. Also das hat so ganz, ganz viele Facetten und gleichzeitig gibt es eben in sehr, sehr vielen Familien auch durchaus Redebedarf zu der Frage, ja, wie groß soll unsere Familie denn jetzt werden? Also sollen wir noch ein Kind bekommen? Wenn ja, in welchem Altersabstand, wie auch immer? Und das ist oft ein Thema, das so ein bisschen wenig Aufmerksamkeit erfährt, gerade auch so im medialen Diskurs, weil relativ häufig nach meinem Empfinden davon ausgegangen wird, dass die Entscheidung für ein zweites oder auch drittes Kind ja viel leichter sein muss als die generelle Entscheidung, wollen wir Eltern werden? Und nach meinem Erleben, wenn ich mir so anschaue, wie oft mich Menschen darauf ansprechen am Rand meiner Vorträge oder wie viel Nachrichten ich dazu bekomme, ist dieses Thema, wollen wir noch ein Kind, für viele Familien echt ein sehr, sehr großes und ein unterrepräsentiertes Thema. Und das ist auch ein Thema, das zu sehr viel Schmerz führen kann, insbesondere wenn sich eben Paare nicht einig darüber sind, wie es jetzt weitergehen soll mit der Familienplanung, um dieses Wort jetzt nochmal zu verwenden. Und da kriege ich so viele Zuschriften dazu, oft mit der Bitte, da doch mal einen Rat auszusprechen, eine Empfehlung, eine Einschätzung, was würdest du tun, wenn, dass ich so dachte, da müssen wir mal eine Folge zu machen und das vielleicht so ein bisschen aufdröseln, wie man weiterkommen kann, letztlich, wenn man merkt, da ist ein Kinderwunsch und der ist aber vielleicht nicht beidseitig oder nicht beidseitig gleich stark ausgeprägt oder vielleicht ist er auch ausgeprägt, aber es gibt Argumente, die auch dagegen sprechen, diesen Kinderwunsch sich zu erfüllen. Hm. Wie, in Anführungszeichen, vernünftig muss man bei der Familienplanung sein? So. Also das sind ja alles so Themen, die da mit reinspielen. Und darüber wollte ich heute mit dir gerne mal sprechen.
Ja, jedes Mal, wenn du das Wort mit F sagst, macht es bei mir so, weil das ist für mich ein unglaublich technischer Begriff und zwar in verschiedene Richtungen. Also ich finde, er suggeriert so eine Planbarkeit und er ignoriert so das ganze Leben drumherum. Hm. Also ich finde, er passt sich auch sozusagen weder Biologie noch Psyche noch Beziehungsdynamiken oder Lebenswelt. Ich verstehe, was damit gemeint ist, wenn man das plant mit der Familie. Und ich traf neulich einen jungen Mann, der sagte, ja, meine Frau, wir heiraten jetzt. Und dann hat er mir so erklärt, wie das dann, wann und wie sie dann so die Kinder kriegen. Ja. Ja, und ich dachte so, in allem besten Sinne, ich wünsche euch viel Glück. Ich hab nur so, so, ich wusste überhaupt nicht, was ich so richtig sagen soll. Ich dachte, also ihr habt noch so viele Dinge vor euch, also ich bin gespannt.
Ja, also ich erlebe das auch immer wieder.
Ich stotter da so ein bisschen, aber ich finde auch so, wenn du Menschen triffst, die sagen, wir hatten immer besprochen, wir kriegen 3 Kinder und dann ist aber die erste Geburt aus irgendwelchen Gründen so beschissen, ja, dass die Frau sagt, das mache ich nicht mehr mit.
Ja.
Das tue ich mir nicht mehr an. Oder auch er sagt, ich hatte solche Angst um dich, das Risiko gehen wir nicht mehr ein. Mhm. So, ja. Und wups, sagst du so, ja, schön, was ihr euch alles damals so in eurer Familienplanung überlegt habt. Und wie geht ihr dann damit um? Ja. Wie kommt man da ins Reden? Hey, boah.
Ja, ja. Also das erlebe ich auch relativ häufig, dass gerade so junge Paare, die kurz vor der Hochzeit stehen oder die kurz vorm Zusammenziehen stehen oder so, manchmal wirklich quasi so einen 10-Jahres-Plan haben. Mhm. Und dann eben auch oft schon so relativ enge Bilder teilweise haben im Sinne von, wir wollen 3 Kinder in 5 Jahren oder wir wollen erstmal 2 und dann ein bisschen Abstand und dann noch ein Nesthäkchen oder so. Und das ist dann oft aus biografischen Gründen auch so erwachsen, dieser Plan, dass Leute entweder sagen, ich will quasi was reproduzieren, was ich selber erlebt habe und was ich gut fand, oder umgekehrt, ich fand es, ne, blöd, dass ich ein Einzelkind war oder ich fand, die Altersabstände bei uns in der Familie waren aus irgendeinem Grund ungeschickt und deswegen machen wir das anders oder so. Und ich erlebe das wirklich manchmal, dass dann Leute richtig konkret mit Jahreszahlen sagen, also unser erstes Kind ist geplant für 2027 und unser zweites Kind ist geplant für 2029, aber nicht in der und der Monaten, weil das ist dann ungeschickt und also wir machen dann und dann sozusagen eine Pause mit dem Versuchen, ein Baby zu kriegen, damit es nicht an Weihnachten auf die Welt kommt und so. Wo ich dann manchmal wirklich denke, wow, das ist also determiniert so. Und es gibt aber auch echt Familien, für die das dann halt so aufgeht und klappt.
Klar.
Und die dann auch im Nachhinein sagen, ne, war ein super Plan und ist genauso gekommen, wie wir es gewollt haben. So.
Ja, so es gibt's.
Und gleichzeitig ist natürlich, je fester so ein Plan ist, desto schwerer stelle ich persönlich mir das dann vor, wenn dann eben dieser Plan aus welchen Gründen auch immer nicht klappt. Und wenn dann eben das Leben, die Biologie, das Schicksal dazwischen kommt.
Ich kenne eine Familie, die wollten immer 3. Mhm. Ja. Und das erste waren Drillinge. Ja. Also numerisch hat es hingehauen, aber das war ja nicht das Konzept.
Ja, ja. Und umgekehrt also, gibt es ja auch nicht selten, dass Eltern sagen, okay, noch 1 und dann ist dieses letzte Kind eben Zwillinge, Drillinge, wie auch immer. Mm, und dann musst du natürlich auch schauen, ne, wie du dich dieser Situation anpasst. Und aber also was der Begriff Familienplanung wird ja eigentlich in einem ganz neutralen Sinne verwendet, zum Beispiel in so Beratungsstellen wie Pro Familia oder sowas, wo dann einfach gesagt wird, du oder ihr habt auch das Recht zu entscheiden, wann und wie ihr Eltern werden wollt. Und da gehört eben auch das Recht auf Familienplanung dazu, in dem Sinne, dass alle Menschen Zugang haben sollen zu Verhütungsmitteln und im Zweifelsfall auch zu einem Schwangerschaftsabbruch. Also da, in diesem Kontext wurde dieser Begriff Familienplanung ja sozusagen kreiert, zu sagen, Familie ist nichts Schicksalhaftes, was einfach passiert und ein Schicksal, dem man sich dann auch fügen muss um jeden Preis, sondern Menschen haben ein Recht darauf, quasi ihre Lebensplanung so zu gestalten, wie sie das für richtig empfinden. Und dazu gehört eben auch das Recht zu entscheiden, will ich überhaupt Kinder haben? Wenn ja, wann und in welchem Abstand und wie viele? Und ich habe da sozusagen auch Handlungsoptionen, ne?
Und auch ja noch medizinisch ist ja auch die Formulierung, ist Ihre Familienplanung abgeschlossen? Ja. Also sozusagen, das ist ja auch so ein Entscheidungskriterium für Eingriffe.
Genau.
Bei ihr wie bei ihm, um zu sagen, okay, genau.
Ja, da gibt es ja übrigens auch eine ganz große Unwucht. Da habe ich in letzter Zeit ein paar Berichte gelesen, dass eben wenn Männer sich entscheiden wollen, so eine Vasektomie zum Beispiel durchführen zu lassen, ne, die dann unfruchtbar macht, dass das relativ unkompliziert zu haben ist. Und auch wenn Männer keine Kinder haben und sagen, ich bin einfach sicher, dass ich kein Kind möchte, dass das dann die meisten Ärzte wohl relativ problemlos akzeptieren, während Frauen, die sich...
Ach so, bei einem jungen Mann die Vasektomie durchzuführen.
Ja.
Aha, okay, verstanden.
Wenn der einfach sagt, ich bin halt sicher, dass ich nicht Vater werden möchte, so. Während bei jungen Frauen, wenn die kein Kind haben, wohl sehr, sehr stark auch von ärztlicher Seite immer wieder gesagt wird, das kann sich ja alles noch ändern. Da wollen wir jetzt mal keine definitiven Maßnahmen ergreifen. In der weiblichen Biografie muss die Option, Kinder zu haben, doch eigentlich offen gehalten werden. Und es gibt da richtig viele Frauen, die darüber berichten, was das für ein Spießrutenlauf für sie ist, dann an die von ihnen gewünschte Methode der Unfruchtbarmachung sozusagen heranzukommen, weil da mit Männern und Frauen so unterschiedlich umgegangen wird, ne, im gleichen Alter, mit der gleichen Ausgangsvoraussetzung. Und das fand ich deswegen interessant zu lesen, weil ich mich damit noch gar nicht so befasst hatte vorher. Und dann denken musste in ein Gespräch, das ich vor sehr vielen Jahren mal hatte, mit einem Mann, nicht mit meinem Mann, sondern mit einem Mann aus der Arbeitswelt, mit dem ich irgendwie über das Thema Kinderwunsch ins Gespräch gekommen bin und der damals die steile These aufstellte, dass Kinderwunsch eigentlich ein reines Frauenphänomen sei, dass Frauen sich Kinder wünschen irgendwann in ihrem Leben und die Männer ziehen dann so mit, aber dass sozusagen Männer nicht von sich heraus wirklich einen Kinderwunsch hätten. Und ich halte das für Unsinn.
Nee,
aber es war sozusagen nicht. Auf einmal dieses Echo dieses Gesprächs in meinem Kopf, als ich so gelesen habe, dass eben so viele Frauen so darum kämpfen müssen, ne, ernst genommen zu werden, wenn sie sagen, ich bin 30 Jahre alt und ich habe mir überlegt, ich möchte einfach nicht Mutter werden, während bei vielen Männern dann gesagt wird, ja, dann nicht, ne?
Jetzt sind wir natürlich im Universum des Assoziationsraums gelandet. Okay, ja, das ist natürlich auch ein spannendes Thema. Aber,
Du hast das Gefühl, ich komme weg von unserem Ursprungsthema, aber ich komme nur so ein bisschen davon weg, weil ich glaube nicht, dass nur Frauen einen Kinderwunsch haben können. Das ist, halte ich für völligen Quatsch.
Auch.
Aber
ja,
was ich auch sagen kann, oder kann natürlich auch meine Wahrnehmung gefärbt sein dadurch, dass ich viel, viel, viel mehr Nachrichten von Frauen als von Männern bekomme. Es ist schon so, dass wenn an mich diese Themen herangetragen werden, wo Paare sich uneinig sind über ein potenzielles weiteres Kind, dass da in 95% der Fälle, die mich erreichen, es die Frauen sind, beziehungsweise die Mütter sind, die sich noch ein Kind wünschen. Und die Väter diejenigen sind, die sagen, nee, will ich nicht. Und ich habe das auch schon andersrum mitbekommen, auch das gab es und gibt es ganz klar. Aber ich habe schon das Gefühl, und wie gesagt, ich habe da keine Daten dazu, das ist jetzt meine persönliche Evidenz durch sozusagen ganz, ganz viele Gespräche und Nachrichten, dass schon es nicht wenige Frauen und Mütter gibt, die unter dem Thema Kinderwunsch und auch unerfüllter Kinderwunsch mit einem Folgekind, also nicht mit allerersten Kind überhaupt, krass leiden und da wirklich auch ein großes Schmerzthema mit haben, sich sozusagen von dem Gedanken zu verabschieden, nochmal schwanger zu sein, nochmal zu gebären, nochmal ein Neugeborenes zu haben, dass es ihnen schwerfällt, das loszulassen und dass da viele so eine gewisse gefühlte Distanz beschreiben zu ihrem Partner, der dann so ein bisschen sagt, hier, objektiv spricht doch alles dafür, es jetzt einfach zu lassen, ne? Von Wohnungsgröße über Autogröße, über Finanzielles und so. Wir sind doch gut aufgestellt mit unserem einen Kind oder mit unseren zwei Kindern oder vielleicht auch mit drei Kindern, ist ja egal, ne? Und dass da viele Frauen dann sagen, ja, und trotzdem. Und dann auch so ein ganz starkes, emotionales Erleben beschreiben, zu sagen, ich fühle mich einfach, als wäre unsere Familie noch nicht komplett. Ich fühle noch nicht, dass ich durch bin mit dem Mutterwerden, mit dem noch ein Kind begleiten. Es fehlt noch jemand bei uns. Viele beschreiben so diesen Schmerz, dass praktisch jeden Monat, wenn sie sozusagen ihre Periode bekommen, sie einfach so fast so einen seelischen Urschrei irgendwie ausstoßen können. Und es hat wieder nicht geklappt, obwohl eigentlich klar ist, dass es gar nicht klappen konnte sozusagen, weil sie verhütet haben. Also es ist so dieses Spannungsfeld zwischen was ist sozusagen der gemeinsame Plan, der so ein bisschen besprochen und vielleicht auch ein bisschen nach rationalen Kriterien festgeklopft ist. Wir haben doch immer gesagt das. Und dann gibt es eben relativ viele Frauen, die beschreiben, dass es dann noch so eine andere Ebene für sie gibt, die das Thema für sie krass emotional und schmerzhaft macht und wo sie sich dann oft sehr wenig gesehen und verstanden fühlen in ihrer Partnerschaft. Mhm.
Aber dann bleiben wir doch dabei, weil ich kenne gleich mehrere männliche Geschichten von weiteren Kinderwünschen, die nicht zu den Wünschen der Partnerin passten. Aber das ist ja müßig, sozusagen, wenn du sehr, sehr viele Frauen kennst.
Ja, nein, aber das ist doch eine wichtige Perspektive zu sagen, das gibt es von beiden Seiten anscheinend.
Ja, ich weiß, ich bin halt kein Statistiker, ich kann jetzt nicht sagen, ob das, ich maße mir überhaupt kein Urteil an, ob ich wollte dir nicht widersprechen. Mhm. Ich wollte es eher ergänzen, aber wenn wir dabei bleiben sozusagen, dann würde mich erstmal so tastend Fragen interessieren, wie lange ist dann diese ambivalente, leidende Phase?
Also ich kriege... Also
natürlich gibt es ja wieder externe Faktoren. Das Problem ist ja, dass wir hier einerseits über Biologie sprechen und andererseits über Emotionen und über Partnerschaft. So. Und diese drei Ebenen, glaube ich, die clashen halt total zusammen. Ja. Das heißt natürlich, wenn wir jetzt von einer 53-jährigen Frau sprechen würden, dann ist natürlich klar, dass meine Frage anders zu beantworten ist, als wenn wir von einer 23-jährigen Frau sprechen. Aber kann man zumindest überlegen, ob es eine Lebensphase ist, die bei irgendwas andockt, also beginnend mit der Geburt des schon existierenden Kindes und dann an irgendwas anderes andockt, dass man sagt, und dann wurde mir klar, was ich tun möchte oder was nicht geschehen wird. Weißt du, wie er
hat? Ja, ich weiß, was du meinst. Also, nach dem, was ich geschildert bekomme von vielen Frauen, wie gesagt, vor allem, aber auch von ein paar Männern, ist das schon oft so, dass das ein ganz schön langwieriges Thema sein kann, so ein unerfüllter Wunsch nach noch einem Kind. Also, dass viele davon relativ kalt erwischt werden, teilweise sehr, sehr kurz nach der vorhergegangenen Geburt. Es gibt manche Leute, die mir erzählen, der Wunsch nach einem zweiten Kind hat sie gepackt 4 Monate nach der Geburt vom ersten Kind, was für mich immer so ein bisschen unglaublich klingt, weil ich selbst so viel mehr Zeit gebraucht habe nach meinen Geburten, um überhaupt wieder an einen Ort zu kommen, wo ich mir das auch nur ansatzweise und grob hätte vorstellen können, jemals wieder schwanger zu sein. Also ich habe da deutlich mehr Abstand gebraucht, aber ich habe das von mehreren Frauen erzählt bekommen, dass sie quasi so dieses, ich will gleich noch eins, so.
Wirklich in der ersten Versorgungsstill oder nicht still, egal, aber in dieser ersten Phase da. Ja. Wow, okay.
Und bei vielen kommt das aber auch ein bisschen später und da erzählen mir Menschen von ganz unterschiedlichen Momenten. Manchmal spielt das soziale Umfeld eine Rolle, wenn auf einmal alle das zweite Kind kriegen, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, warum nicht wir auch? Ab und zu mal gibt es wirklich so Momente, wo man das eigene Kind sieht im Umgang mit einem jüngeren Kind und dann so denkt, oh, das wäre so ein toller großer Bruder oder so eine süße große Schwester oder so. Also solche Momente, wo dann so Sehnsuchtsbilder entstehen. Und gleichzeitig neben all diesen emotionalen Momenten von, ach, das wäre doch einfach schön, gibt es natürlich auch bei vielen so eine gewisse Baby-Nostalgie, die sie einfach beschreiben. Mhm. Ne? Man guckt sich sozusagen die Bilder an aus der ersten Zeit und denkt, oh, ich will das nochmal so. Wo ich dann manchmal auch mit Müttern schon darüber gesprochen habe, ob das wirklich ein Kinderwunsch im engeren Sinn ist oder eher so eine Babysehnsucht nach dem Baby, das man hatte. Also eigentlich gar nicht nach einem neuen Kind, sondern weißt du, eher so einfach dieses, das war so schön, als du 3 Wochen alt warst. Dann spielen natürlich bei vielen auch bestimmte Ängste eine Rolle in Bezug auf Alter und Fruchtbarkeit. Also auch so ein Gefühl von einem sich schließenden Zeitfenster. Ich bin jetzt 38, entweder wir kriegen jetzt noch ein Kind oder es ist irgendwann auch zu spät. So. Also und was ich halt schon erlebe, ist, dass es wirklich eine Menge Menschen gibt, die über Jahre dieses Thema nicht so richtig loslässt. Und selbst wenn man sozusagen in der Partnerschaft eigentlich zu einem Entschluss gekommen ist, wie auch immer der dann genau aussieht, im Sinne von an der und der Stelle ist Schluss, gibt es total viele, wieder insbesondere Frauen, die mir zumindest anvertrauen, dass sie praktisch permanent und seit Jahren auf eine wie auch immer geartete Verhütungspanne hoffen, weil ihr Kinderwunsch eigentlich noch nicht abgeschlossen ist und weil sie sozusagen das Gefühl haben, das wäre ihr einziger Weg, sich den quasi doch noch erfüllen zu können oder zu dürfen. Und weil du vorhin angesprochen hast, das Thema, wenn jetzt jemand Mitte 50 ist, gestaltet sich natürlich die Frage nach einem potenziellen Kinderwunsch anders, als wenn jemand Anfang 20 ist, völlig klar. Und gleichzeitig habe ich auch Nachrichten bekommen von Frauen, die am Beginn der Menopause stehen und für die völlig klar ist, sozusagen auch rein biologisch und biografisch, dieses Thema ist durch und die nochmal ganz stark erfasst wurden von dieser Endgültigkeit des jetzt kann dieser Kinderwunsch wirklich nicht mehr umgesetzt werden. Jetzt ist es sozusagen eindeutig vorbei. Und das waren teilweise Mütter, deren Kinder schon erwachsen sind und wo eigentlich völlig klar war, schon seit 20 Jahren sozusagen oder seit 15 Jahren, wird kein neues Baby dazukommen und die dann trotzdem völlig überrascht waren von der Intensität des Gefühls, das damit einherging, dann auf einmal so eine, sag ich mal, ne, biologische Endgültigkeit zu erfahren von allen irrationalen Wünschen, die man vielleicht noch so im Hinterkopf hatte, im Sinne von vielleicht passiert ja noch ein Wunder, zum Trotz bleibt es jetzt einfach bei einem Kind, 2 Kindern, 3 Kindern, diese Fantasie von diesem weiteren Baby, dass das vielleicht noch irgendwie zu mir finden könnte, die ist jetzt einfach ausgeträumt sozusagen.
Ich versuche mich da natürlich mehr schlecht als recht hineinzuversetzen. Ob ein Teil davon die Kategorie ist, wenn in meinem Leben eine Tür zugeht, das ist, das kann einfach sehr belastend oder schwierig oder erkenntnisstark sein, sag ich mal, ja, dass man sagt so, what the fuck, also, ich kann das oder das tatsächlich nicht mehr werden, in diesem Leben werde ich das oder jenes nicht mehr erleben, das erwischt uns ja in vielen Fällen, in den völlig unvorhergesehenen Momenten, also völlig frei jetzt von diesem Thema Kind, kenne ich das in meinem Leben auch, dass man plötzlich sagt so, okay krass, das werde ich ja echt nicht mehr machen in diesem Leben, das wird ja nicht mehr geschehen oder das wird ja nicht mehr sein oder so. Und die Tür ist zu, genau. Und ich glaube, das ist eins der spannendsten Dinge, die ich so, wenn ich mit Menschen zu tun habe, so beobachte, dass für manche Leute halt die Tür ist zu und für manche geht dadurch halt echt erst so eine Tür auf. Hm. Also das finde ich immer so wahnsinnig interessant, wie Menschen unterschiedlich mit solchen Entscheidungsmomenten umgehen.
Ja, also was ich eben...
It's fucking over. Das ist manchmal so entlastend für Menschen, glaube ich, auch gleichzeitig. Ich bin durch mit der Nummer. Ja. Juhu, ich muss nicht mehr in dem Fall mich um das Thema Verhütung oder ich muss diese Sorge nicht mehr haben, dass was schief und so weiter. Ja. Das könnte ja, ist ja für viele Menschen auch so ein, wir sind aus der Phase, sind wir raus und schauen uns an, was wir geschafft haben. Und für die anderen ist es dieses, fuck.
Ja, ist
was ja. übrig. Ja?
Also ich erlebe eben im Sprechen mit Familien über Familienplanung, und das ist ja wirklich auch was viele von sich aus sehr offen auch ansprechen, ne? Also das ist jetzt nicht mehr so ein Tabuthema, wie das vielleicht früher teilweise war. Ich bin da auch ganz oft überrascht.
Manchmal sehr ungefragt, das stimmt, ja.
Also ich merke das jetzt halt gerade so, weißt du, wenn ich sozusagen als aktuell schwangere Frau irgendwo stehe, bin so und Leute mit mir sozusagen ins Gespräch kommen, ist das oft sozusagen der Gesprächsanlass, sofort mehr oder weniger die eigene Familienplanung offen zu legen, ja? Und wenn ich dann halt irgendwie, also Leute fragen dann oft irgendwie so, oh, ist das das erste Kind? Ja, nee, nicht ganz. Ah ja, wir hätten ja auch eigentlich gern noch, oder wir haben, aber wir sind durch. Also das, man kriegt ja sofort dann so praktisch so eine spiegelbildliche Antwort im Sinne von, so sieht's bei uns mit der Familienplanung aus. Und manchmal hat man da ganz, ganz herzzerreißende und ganz anrührende Geschichten, und manchmal hat man auch Geschichten von so einer großen Klarheit. Und das, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich habe so das Gefühl, es gibt Familien, die wirklich in großer Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit kommunizieren und auch nach außen ausstrahlen, wir sind komplett, und zwar auf jeder Ebene, also sowohl emotional als auch organisatorisch. Wir haben unser Kind, unsere zwei Kinder, unsere drei Kinder, unsere vier Kinder, was auch immer, und für uns ist es genau so gut und richtig. Und da hat man manchmal so das Gefühl, da ist so ein Frieden mit sich und dem eigenen Familienleben, Familienmodell da, und das lässt sich spüren. Und gleichzeitig ist das nach meinem Empfinden sehr häufig eben auch nicht in dieser Klarheit der Fall, sondern es gibt schon relativ viele Familien, wo da so eine gewisse Ambivalenz mitschwingt, wo dann auch man, wenn man mit den Familien spricht, spürt, wie gesagt, entweder es gibt Unterschiede zwischen dem, wie die unterschiedlichen Partner das empfinden, aber auch manchmal so dieses, ja, in der idealen Welt wäre das und das jetzt vielleicht auch noch drin, aber wenn ich mir ganz ehrlich unseren Alltag, unseren Stress, unsere Sorgen, unsere Kämpfe angucke, dann ist es vermutlich vernünftiger, ne, kein Kind mehr zu bekommen oder so. Und das ist auch was mir in letzter Zeit häufiger begegnet, dass Eltern wirklich das Gefühl haben, sie müssen quasi den Wunsch nach einem weiteren Kind opfern, um den Kindern, die sie haben, oder dem Kind, das sie haben, wirklich gerecht werden zu können. Sie müssen sozusagen einfach anerkennen, wo ihre Kapazitäts- und Ressourcengrenzen liegen. Und das ist ja auch ein sehr wichtiger Aspekt, dass man eben, ne, Kinderwunsch klingt immer so ein bisschen nach, ja, was wünschst du dir denn? Dann mach doch einfach das, was du dir wünschst. Aber es geht beim Thema Kinderwunsch ja nicht nur um Wünsche, sondern auch ein bisschen um Praktikabilitäten und um Verantwortung, die man einfach auch schon trägt für ein bestehendes System, ne?
Genau, und ich finde, das ist ja wieder so ein schönes Beispiel so für diese unterschiedlichen Ebenen, die aufeinander clashen. Ja, also sie mit einem zweiten Kind wäre unser Einzelkind, hätte ein Geschwisterchen eher. Wir haben aber nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung und beides sind Wahrheiten, die sich ja nur für Verletzungen eignen, wenn man nicht damit irgendwie gut umgeht.
Ja.
Also das stelle ich, da merke ich wieder diese unterschiedlichen Ebenen des Themas einfach so stark. Ja.
Also weil ich erinnere
manche mich. Manche Geister sind ja so, dann finden wir halt eine Lösung. Dann müssen wir halt nach Augsburg oder hinter Augsburg oder ganz weit hinter Augsburg ziehen. Da wird es schon irgendwo eine Dreizimmerwohnung geben. Und die anderen haben halt diesen, Augsburg ist sehr schön. Und die anderen haben halt, die haben halt einen ganz anderen, haben da ganz andere Beharrkräfte oder halt einfach nicht diese Ressourcen, um das aushalten und tragen zu können.
Ne? Ja. Und ich meine, es gibt natürlich auch diese Ebene, das muss man schon sagen, dadurch, dass wir heute die Möglichkeit haben, über Verhütungsmittel, wie auch immer, Familienplanung in Anführungszeichen zumindest in Ansätzen zu betreiben, ist für viele natürlich auch diese Last sozusagen der Entscheidung größer geworden. Also ich kriege immer wieder Nachrichten von Leuten, die sagen, wir quälen uns seit Jahren mit dieser Frage, noch ein Kind, ja oder nein, und sind beide der Ansicht, wenn ich jetzt einfach schwanger wäre, dann würden wir uns auch freuen und dann würden wir das auch zum Laufen kriegen. Aber wir schaffen es nicht, sozusagen bewusst diese Schwelle zu nehmen, zu sagen, im Vollbesitz unserer geistigen Kräfte und nach Abwägung jeglicher Risiken entscheiden wir uns jetzt nochmal für eine Schwangerschaft. Und also das ist was ganz Verblüffendes für mich. Da habe ich neulich mich mit einer Freundin drüber unterhalten, weil ich eine Zahl gelesen hatte, die mich überrascht hat, nämlich dass nach einer Schätzung von, ich glaube, es war Pro Familia, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwie jede dritte Schwangerschaft immer noch in Deutschland eine ungeplante Schwangerschaft ist. Trotz der Verfügbarkeit von allen möglichen, ne, Verhütungsmitteln und so weiter. Und da dann eben...
Definiere ungeplant?
Ja, halt nicht... Ich weiß, es ist auch nicht so, nicht im Sinne von, wir haben ein Kind geplant und jetzt bin ich schwanger geworden, sondern irgendwie, ja, das, da gibt es natürlich Grauzonen, ne? Aber sozusagen.
Ich glaube auch, da gibt es Grauzonen.
Aber manche, also,
ja, das war ein schönes Gesicht gerade von dir, so ein.
Also es ging einfach darum, dass man manchmal in unserer Gesellschaft davon ausgeht, aufgrund dieses Begriffs von Familienplanung und Machbarkeitsvorstellung, so, dass es quasi keine ungeplanten Schwangerschaften mehr gäbe, außer wenn mal irgendwie ein Teenie zu blöd ist zum Verhüten. Und das ist halt Quatsch. Es gibt halt ganz, ganz viele Menschen, die in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen ungeplant schwanger werden, wie auch immer man das im Detail definiert. Und gerade, was ich vorhin gesagt habe, dass manche Leute sagen, ich wünsche mir irgendwie ja auch halb eine ungeplante Schwangerschaft, suggeriert natürlich auch, es könnte da auch gewisse nicht ganz unbeabsichtigte Verhütungspannen geben. Ne? Also auch sowas kann ja sein. Was ich jedenfalls sagen wollte, war, dass ich da mit einer Freundin drüber gesprochen habe, über dieses, es gibt irgendwie mehr ungeplante Schwangerschaften, als man meint. Und dann sagte die so zu mir, ja, und ich beneide die Leute so, die einfach ungeplant schwanger werden. Ich stelle mir das so viel leichter vor, einfach zu sagen, so ist es jetzt und da machen wir jetzt was damit. Weil man dann, und das fand ich so spannend, sagte sie, auch nicht unter so Perfektionsdruck steht. Dann hat man ja nicht quasi bewusst gesagt, jetzt machen wir das. Und dann muss man sozusagen auch einen Plan dafür haben, wie es super wird. Sondern dann kann man ja quasi sagen, okay, das ist jetzt alles nicht so, weißt du, geplant gewesen. Aber dafür kriegen wir es doch voll gut hin. Und das fand ich so einen interessanten Perspektivwechsel, dass sich quasi der Maßstab dann so verändert, weißt du?
Du bist eh ein Unfallkind. Für dich ist schon super, wenn du die Grundschule nach 6 Jahren beendest. Okay.
Nein, aber also ich fand es interessant, was da eben dann teilweise für, ja, emotionale.
Ich meine, ich kann es schon verstehen, dass halt natürlich dieses ganze, wenn es ein Aprilkind ist, dann wird es schwierig mit den Kita-Plätzen und ein Dezemberkind ist blöd, weil dann hat es kurz vor Weihnachten Geburtstag. Also klar, wenn man dann natürlich jetzt sozusagen wirklich so auf den Kalender mal so guckt und sagt, was hättest du denn gerne? Oder wer an Astrologie glaubt, dann auch noch irgendwie mit Sternzeichen herumhantiert. Ja, Logo. Ist das dann ein höheres Sprungbrett ins kalte Wasser, als wenn du halt sagst, wir springen halt ab und zu vom Einer und dann schauen wir mal, was passiert. Ja. Okay.
Ja, also woran ich mich noch gut erinnern kann, ist vor vielen Jahren, als ich sehr viel für die Zeitschrift Eltern geschrieben habe, hatten wir mal so eine Titelgeschichte gemacht und da ging es um die Diskrepanz zwischen Kinderwünschen und tatsächlich geborenen Kindern. Und da gab es praktisch so eine große Umfrage, die eben zum Ergebnis hatte, ne, also eine Frau in Deutschland bekommt im Schnitt irgendwie 1,3 Kinder oder so. Und wenn man aber den Kinderwunsch abfragt, liegt der bei deutlich über 2. Und deswegen war sozusagen dann quasi, also der Engel von dieser Geschichte war, warum werden nicht aus mehr Kinderwünschen Kinder? Warum gibt es da diesen Abstand zwischen der erwünschten Kinderzahl und der tatsächlich dann auch realisierten Kinderzahl? Und dann wurden da eben verschiedene Expertinnen und Experten befragt, die dann halt über die Dinge gesprochen haben, die man da halt dann thematisieren kann. Und dann ging es ein bisschen drum, Frauen fangen oft spät an mit Kinderkriegen und dann reicht es nicht mehr für die erforderliche Zahl im Zeitfenster ihrer Fruchtbarkeit, aber es geht auch um Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um zu wenig Platz, zu teure Mietwohnungen, Lebenshaltungskosten, kinderfeindliche Gesellschaft, wie auch immer. Also war so ein Regenbogen und dann gab es da wirklich mal so eine Kampagne, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr das war, aber da hatten wir dann wirklich mal so einen Claim, damit aus mehr Wünschen Babys werden. Und das würde man praktisch so versuchen mit so Mutmachgeschichten, praktisch Menschen dabei zu helfen, ihren tatsächlichen Kinderwunsch sich zu erfüllen. Und da musste ich irgendwie dran denken, als ich mich so ein bisschen auf diese Folge vorbereitet habe, dass ich dachte, ist das erstrebenswert, dass sozusagen einfach mehr Menschen so viele Kinder bekommen, wie sie sich ursprünglich mal gewünscht und vorgestellt haben? Oder gibt es vielleicht auch gute Gründe, dass Leute, wenn sie ein Kind haben oder zwei oder drei oder wie auch immer, dann sagen, ich korrigiere diese Zahl nach unten. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Und Kinder zu haben, passiert eben nicht im luftleeren Raum, sondern wenn ich eben die Erfahrung gemacht habe, wie dieser Vereinbarkeitsstruggle sich anfühlen kann, wie ressourcenfressend, ne, der Alltag mit Kindern sein kann, dann ist es vielleicht auch total sinnvoll und verantwortungsbewusst zu sagen, wir korrigieren diese Zahl mal ein bisschen nach unten. Ich weiß es nicht.
Ich las auch darüber, auch so im europäischen, aber auch im internationalen Vergleich, kann man ja immer so ein bisschen gucken, wie sind so die Geburtenraten und was machen die Gesellschaften. Und der Tenor war, wenn ich mich recht erinnere, ist, dass es eine jahrzehntelange Frage ist. Also sozusagen nur ein Elterngeld einführen hat zum Beispiel jetzt nicht die Geburtenrate irgendwie explodieren lassen oder, sondern das ist eine kulturelle Frage, ist eine gesellschaftliche, eine politische, und das ist natürlich immer irgendwo der Kapitalismus, der uns da alle knechtet, und all diese Dinge zusammen muss eine Gesellschaft sich grundsätzlich vornehmen, und dann kann sie eventuell, glaube ich, in Dekaden erreichen, dass man irgendwie statt 1,3 1,5 hat. Also sozusagen, es ist auch relativ da ist auch nicht so viel Luft drin.
Ja.
Also ich glaube, niemand, egal von welchem politischen Spektrum, wird es schaffen, die Geburtenrate in Deutschland auf 3,1 zu kriegen.
Ja, also das ist eben auch die Frage, ne, wäre das erstrebenswert, weil man eigentlich überall auf der Welt sieht, Länder, in denen sozusagen Frauenrechte großgeschrieben werden, Bildung für Frauen großgeschrieben wird, da gehen die Geburtenraten runter. Also die höchsten Geburtenraten haben Länder, in denen Frauen die wenigsten Rechte, die wenigsten Chancen, die wenigste Gleichheit erfahren. Und dann kann man ja nicht sagen, ja, aber dafür ist die Geburtenrate super, als würde das eine das andere sozusagen rechtfertigen, ne? Und
das,
genau.
Ich unterstelle,
dass du das sagst, aber ich meine, also sinkende Geburtenraten sind in vieler Hinsicht ein positiver Indikator für fortschrittliche Entwicklung eines Landes. Und trotzdem ist es natürlich schade, wenn in einem Land sehr viele Menschen sagen, wir hätten eigentlich gerne noch ein Kind mehr gehabt, aber die Rahmenbedingungen haben es für uns quasi nicht zugelassen oder nicht möglich gemacht.
Also ein bisschen winde ich mich jetzt schon bei Rahmenbedingungen, weil ich weiß nicht, ob das der hauptausschlaggebende Punkt ist.
Ob ein Paar noch ein Kind bekommt?
Ob sozusagen Rahmenbedingungen. Ja gut, also natürlich sind, sagen wir anders, natürlich sind es die Rahmenbedingungen, weil was soll es denn sonst sein? Weil die Rahmenbedingungen sind du und die anderen Kinder, falls es welche gibt, und also mein gesamtes Leben sind ja die Rahmenbedingungen meiner Mutter- oder Vaterentscheidung fürs Folgekind. Insofern ist es ein maximal wahrscheinlich schwammiger Begriff. Aber ob es jetzt primär eine Frage von materiellen Ressourcen ist oder von Platz und dergleichen, da setze ich so ein kleines Fragezeichen hin. Also, fuck, es ist echt total multifaktoriell, glaube ich, ob man sich sicher genug fühlt, noch ein Kind, ob mit dieser oder einer anderen Partnerperson, auf diese Welt zu bringen. Ich glaube, dieses lässt sich ja überhaupt nicht eigentlich fassen. Also ich glaube, dass wir jetzt vielleicht da gar nicht weiterkommen, um rauszufinden. Aber sozusagen, wie gehe ich mit diesem unerfüllten, ambivalenten Wunsch denn um?
Ja.
Wenn auf der einen Seite steht, es ist einfach nicht alles möglich, was der Mensch sich wünscht. Und auf der anderen Seite ein großer Want ist, zu sagen, so habe ich mir das bewusst oder unbewusst aber vorgestellt.
Ja. Ja, und das ist eben genau die Frage, die mich dann letztlich immer wieder erreicht, dass sozusagen Menschen mir schreiben und sagen, ne, wir haben sozusagen diese Dynamik, wir haben schon eine gemeinsame Familie, und jetzt gibt es sozusagen eine Person, die wünscht sich mit großer Dringlichkeit und auch einem großen Schmerz dahinter noch ein weiteres Kind oder mehrere weitere Kinder. Meistens geht es erstmal um ein weiteres Kind. Und eine andere Person sagt kategorisch nein. Und dann ist wirklich auch die Frage, wie geht man damit im Detail um? Also viele empfinden das als ungerecht, dass in so einem Setting die Person, die Nein sagt, eigentlich immer mehr Macht hat als die Person, die etwas will, dass das Nein sozusagen was immer stärker ist als das Ja.
Hä? Wieso?
Naja, weil...
Müssen wir da nicht schon noch ein bisschen unterscheiden, ob die Frau oder der Mann?
Das ist die Frage, auf die ich hinaus will, weil also viele beschreiben das eben so, dass sie sagen, naja, um ein Kind zu bekommen, bewusst miteinander, braucht es zwei Leute, die das wollen. Und wenn eine Person sagt, nee, ist es im Prinzip für die andere Person ja auch entschieden.
Ja, okay, ja, zunächst ja. Ja.
Das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Also mir schreiben sozusagen ganz viele Leute von diesem Schmerz. Und wie gesagt, sehr, sehr oft in den Nachrichten an mich sind das Frauen, die sich noch ein Kind wünschen und die Männer sagen nein. Und haben dafür durchaus gute Gründe und haben gleichzeitig, sage ich mal, wenig Lust, das noch zu diskutieren. Sondern sind oft an so einem Punkt zu sagen, gibt's einfach nicht. Ich bin durch. Ja, und dann gibt es viele Frauen, die für sich sagen, ja, aber ich nicht. Und wieso ist jetzt sozusagen dein Nein und dein Empfinden von mir reicht unsere Familie so, wie sie ist, von der Größe her, jetzt quasi wirkmächtiger als mein tiefer innerer Wunsch? Und was dann eben manche Frauen mir schreiben, ist, dass sie sagen, dass nach ihrem subjektiven Gerechtigkeitsempfinden ihr Kinderwunsch als die Person, die schwanger werden, gebären und einen großen Teil der Care-Arbeit übernehmen würden für ein potenzielles weiteres Kind, doch eigentlich schwerer wiegen müsste als sozusagen das Veto der Person, die von einem weiteren Kind körperlich, karrieremäßig, wie auch immer, rein statistisch gesehen sozusagen weniger beeinträchtigt wäre. So. Und da komme ich immer wieder ins Schleudern, weil ich einerseits diesen Gedanken nachvollziehen kann und andererseits denke ich auch, wenn ein Mensch ein starkes Nein-Gefühl fühlt und sagt, ich will einfach nicht noch ein Kind, kann man dann quasi moralisch von jemandem erwarten zu sagen, komm, jetzt gib dir einen Ruck und krieg halt noch eins. Weißt du, was ich meine?
Ich verliere dich jetzt so ein bisschen, weil ich verharre noch kurz in dem belastenden und Gesundheitsrisiko für die gebärende Person.
Ja.
Also wer sagt jetzt gerade Nein in unserem fiktiven Beispiel?
Die Person, die nicht selbst schwanger werden würde.
Okay. Und dann überlegst du jetzt, ob die, die gebären würde, ein stärkeres Yes- und No-Recht hat als die andere Person.
Also das ist die Frage, die mir oft sozusagen angetragen wird. Im Sinne von,
wir müssen nämlich nachher unbedingt noch umdrehen, dass sie sagt ja und der andere nein, weil das, dann wird es ja auch lustig.
Das kann es also auch geben, ja, genau. Ja, also die Frage ist einfach, so wie es in den allermeisten Familien nach meinem Eindruck gehandelt wird, ist, dass im Prinzip beide Paare 50-50 Mitspracherecht haben und jede Person aber sozusagen 100% Vetorecht hat. Also wenn eine Person sagt nein, ist es für beide letztlich vom Tisch. Und es gibt, glaube ich, schon so ein, ich weiß es nicht, wie man das nennen soll, vielleicht so ein gesellschaftliches Bild zu sagen, ein Kind müssen wirklich beide aus ganzem Herzen wollen. Und wenn einer nicht will, dann geht's halt nicht. Und da wird dann auch oft argumentiert mit, das ist auch für das Kind sonst nicht schön. Ne? Also ein Kind soll halt auch gewollt sein von beiden Elternteilen zu 100% sozusagen. Wenn das überhaupt ein realistischer Standard ist, aber das ist so ein Bild, das viele im Kopf haben. Und woran eben sehr, sehr viele in Paarbeziehungen ganz konkret verzweifeln, ist, dass das eben nicht so ist und dass dann eben, ja, sich relativ häufig, und ich gender das jetzt bei dem Fall, Männer dann einfach sagen, nö, ich bin durch und damit quasi für ihre Partnerin mitentscheiden, es gibt kein weiteres Kind, weil ich will kein weiteres Kind. Und die Frauen darunter oft sehr leiden, weil sie einerseits sagen, ich kann und will meinen Partner nicht zwingen, jetzt noch ein Kind zu bekommen. Und andererseits ist in diesem kategorischen, nö, ich finde zwei Kinder super, jetzt ist Schluss, so, halt auch so gar keinen Raum für meine Sehnsucht, meine Wünsche, meinen Schmerz, meine was auch immer Autonomie da drin, die ich auch gerne hätte, zu sagen, mir wäre das aber schon echt wichtig und ein Anliegen.
Aber ist es nicht einfach ein crucial point, wie David Schnarch sagen würde? Also ich weiß nicht, ob wir das jetzt unbedingt noch mit Geburt eines Kindes, also natürlich, das macht es natürlich maximal schmerzhaft. Aber was ich meine ist, ist nicht jede gute Partnerschaft davon geprägt, dass man ab und zu, die einen öfter, die anderen seltener, an einen Yes-No-Moment kommt. Also wo man einfach sagt, das ist für mich nicht drin. Und der andere oder die andere sagt, das ist für mich voll drin. Und du hast doch, also ist nicht das grundsätzlich manchmal einfach so, dass wir in Beziehungen daran entweder wachsen oder eben nicht wachsen oder was auch immer halt dann alles passiert, wenn zwei fundamentale Ansichten zu einem Thema diametral sind.
Ich glaube, es gibt halt nicht viele Themen in der Beziehung zwischen zwei autonomen, erwachsenen Menschen, wo es so gar keinen Kompromissspielraum gibt, wie bei der Frage, kriegen wir noch ein Kind? Weißt du, also wenn jetzt da ein Paar ist und der eine sagt, ich muss unbedingt an diesem Ort gelebt haben, dieses Hobby haben, diesen Job, was auch immer so, weißt du, da kann man mit kreativen Lösungen oft irgendeine Art von Kompromiss finden und irgendeine Art
von... Ja, du musst schon ein bisschen deeper gehen, Nora. Du musst schon so mehr so in so Intimität denken oder in... mir fällt jetzt nichts ein und ich mag jetzt auch nicht. Aber sozusagen, der eine tut halt was, was du aus moralischen, emotionalen, was auch immer, soziologischen Gründen einfach sagst, es ist nicht mit mir zu machen.
Ja, okay.
So, das hast du schon in jeder, in vielen, in manchen. Das kennt man vielleicht. Manche kennen das in Beziehungen. Ja. Also ich versuchte nur zu überlegen, ob man sich nicht da Anleitung und Hilfe für unser Problem hier suchen kann. Also bei der generellen, wie treffen Menschen, Paare oder eine Entscheidung über eine Sache, die für jeden eigentlich die Aufgabe eines fundamentalen Prinzips bedeuten würde.
So. Also ich muss da jetzt gerade an einen Austausch denken vor ein paar Monaten, lustigerweise auf Instagram, aber ich kann dir das kurz erzählen. Es gibt einen ziemlich beliebten Podcast, der heißt Couple Off, der ist von Matthias Renger und Iris Gavritsch und die waren lange Zeit ein Paar und haben als Paar miteinander gepodcastet. Mittlerweile sind sie getrennt Podcasten, aber immer noch miteinander über so Paar-Themen. Und die haben mal auf Instagram vor ein paar Monaten so ein Hot-Take quasi veröffentlicht, zu sagen, sie diskutieren gerade so miteinander, ob man in einer Beziehung das nicht zu einem guten Grundprinzip erheben sollte, zu sagen, wenn wir uns uneinig sind über irgendwas, dann geben wir dem Ja den Vorrang. Also, dass sie quasi so sagten, wäre das nicht ein gutes Prinzip zu sagen, wenn in einer Beziehung einer Ja sagt und einer Nein, meistens im Leben bereut man eher die Dinge, die man nicht gemacht hat, als die Dinge, die man gemacht hat. Und wir sollten so als Leitbild haben, wir lassen uns eher vom Ja des anderen anstecken, als vom Nein des anderen ausbremsen. Und die haben das komplett ohne Kontext veröffentlicht. Erstmal nur so als, wäre das nicht eine gute Idee. Und dann habe ich da drunter geschrieben, gilt das denn dann auch beim Thema Kinderwunsch? Und dann ging es hoch her, weil da natürlich super viele Leute geschrieben haben, nein, auf keinen Fall. Da geht es um sowas wie, machen wir 4 Tage Urlaub in Venedig? So, ja. Und da war so ein ganz großes Echo, dass halt super viele Leute dann kommentiert haben, nein, auf keinen Fall. Beim Kinderwunsch ist es nämlich so, das müssen beide wirklich wollen. Und, ne, und das fand ich irgendwie interessant, dass es da so eine heftige Reaktion gab, und zwar sowohl von Frauen als auch von Männern, weil ich diesen Gedankengang zu sagen, warum muss eigentlich ein Nein immer stärker sein als ein Ja, durchaus interessant fand und auch dachte, vielleicht ist es beim Thema Kinderwunsch auch so, dass man sich manchmal diesem Gedanken eher nähern sollte von dieser Perspektive zu sagen, wenn eine Person das wirklich, wirklich will, hat das einfach auch ein großes Gewicht, dann sollte sich vielleicht auch die andere Person an dich hinstellen und die Arme verkreuzen und sagen, mach ich nicht. So, aber ich weiß es nicht, es war eine offene Frage, weißt du?
Stellt sich mir alles auf.
Bei was stellt sich dir alles auf?
Ja, also einerseits, ich kenne das, glaube ich, als Prinzip von, das ist so ein Management-Prinzip. Ich glaube, Google oder Amazon machen das so, wenn du in eine Sitzung gehst und du hast so einen Vorschlag, ja, wir sollten irgendwie bla 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 irgendwie dieses Land noch unterjochen. Und wenn du kein Gegenargument hast, dann wird es gemacht. Also damit man halt zu Entscheidungen kommt, so erstmal so. Und zum anderen denke ich halt auf der Paarebene so, dass es da halt so krass verschiedene Dynamiken gibt, angefangen von wer kann sich halt besser artikulieren, wer hat das bessere Selbstbewusstsein oder auch, dass du ja in Paardynamiken manchmal beobachten kannst, dass so bestimmte Dinge aneinander verteilt werden. Mhm. Also ich bin der Schwache, also musst du die Starke sein. Und wenn wir solche Dynamiken sind, glaube ich, vermutlich in vielen Beziehungen irgendwie zu finden. Und wenn du das alles sozusagen subsumierst, ich könnte mir vorstellen, dass man da so beim 70-30 rauskommt, dass eine Person ihren Willen bekommt. Und das löst bei mir so einen gewissen, ja, es ist ein interessantes Gedankending, so, aber ich finde es so ein bisschen so wie, man sollte nicht ins Bett gehen, bevor man sich versöhnt hat. Weil manchmal ist man halt einfach sauer.
Ja, also, ja, ich weiß, was du meinst. Also das war, glaube ich, wirklich auch da einfach nur so als ein Impuls. Aber ich fand es eben interessant. Und also woran ich so ein bisschen zu knabbern habe und worauf ich keine eindeutige Antwort habe, ist, dass ich sozusagen immer wieder erlebe, wie an so einem harten Nein einer Person zu einem weiteren Kind, und das kann selbstverständlich auch eine Frau sein, die sagt, ich mach das nicht nochmal, ja, dann eine andere Person oft emotional so ein bisschen zerschellt. Also das hat manchmal so dieses Nein auch wirklich so ein Gefühl von, wir können über dieses Thema eigentlich auch gar nicht mehr reden, hervorruft. Weißt du, so als dieses, dass ich habe eine Entscheidung getroffen und du kannst mit deinen Emotionen in Bezug auf diese Entscheidung für dich selbst klarkommen.
Gehen bald.
Aber das betrifft mich nicht mehr so. Und was ich selber sagen kann aus meiner trotzdem begrenzten Erfahrung zum Thema Kinderwunschdiskussion, weil zum Glück muss ich wirklich sagen, dass bei meinem Mann und mir nie so existenziell wurde, sondern wir immer da gut miteinander einen Weg gefunden haben. Aber was ich da trotzdem erzählen kann aus persönlicher Erfahrung ist, dass wir jetzt nicht zu jedem Zeitpunkt sozusagen da völlig deckungsgleich unterwegs waren und immer sagten, zum exakt gleichen Zeitpunkt wünscht sich jeder exakt die gleiche Zahl von Kindern oder so, sondern es gab da durchaus so dieses, oh, bist du sicher, und wir könnten doch auch so, und eigentlich, naja. Und gleichzeitig war so ein Deal, den wir quasi miteinander hatten, zu sagen, wenn eine Person noch einen unerfüllten Kinderwunsch hat oder so ein Gefühl auf sich, in sich auch nochmal aufsteigen fühlt, vielleicht auch zu einem Zeitpunkt, wo man gar nicht mehr damit rechnet, gibt es keine kategorischen Schlag dir das aus dem Kopf antworten, sondern wir bleiben im Gespräch. Solange es für eine Person Thema ist, muss es für uns beide ein Thema bleiben. Sich darüber unterhalten zu können, nicht unbedingt das umsetzen zu können. Und natürlich kann es auch schmerzvoll sein, immer und immer wieder in den gleichen Gesprächen drin zu hängen, wo eine sagt, ich will aber, und die andere Person sagt, ich will aber nicht. So. Aber wir hatten miteinander so diesen Deal zu sagen, es gibt nicht so ein Deal with it. Weißt du, nicht so ein, ich bin, was du machst, ist mir jetzt egal, ich bin durch, so, Moment, sondern es gibt irgendwie so eine gemeinschaftliche Verantwortung zu sagen, wenn du noch einen Kinderwunsch hast, dann betrifft mich das auch. Und dann muss ich mich damit auseinandersetzen und mich dazu verhalten und kann nicht einfach mal sagen, ja, mich betrifft es aber nicht mehr, und damit ist das Thema vom Tisch sozusagen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, und in einer idealen Welt, in einer super schick funktionierende Beziehung, ist das halt dann auch pädagogisch gesprochen die super Einladung zum Dialog und zum gemeinsamen Wachsen. Also, was steht da für dich? Wie bist du aufgewachsen? Warum willst du dieses?
Welche
wieso
Sachen
willst du
stehen
nicht?
Hinter
wieso
deinem
träumst
Wunsch?
Du davon? Wer ist davon? Was hast du dir so? Was fehlt dir? Wie geht's dir mit mir? Und diese ganzen Dinge. In der Praxis ist das ja natürlich nochmal eine andere Geschichte, ob man diese Gespräche, diesen Raum findet, ob man das zu zweit schafft, ob man da Unterstützung braucht und so. Ich würde einfach denken, dass das nicht leicht ist.
Absolut.
Und dass so eine Deal with it ist halt so, musst du mit klarkommen, dass das eigentlich Sätze sind, die wir, glaube ich, in Beziehungen versuchen sollten.
Generell zu vermeiden.
Nur in zwei Menschen bluten und es ist ein Autounfall, da muss man, glaube ich, so eine Sprache verwenden, und ansonsten wäre es eh nicht der Umgang. Ja. Also ich taste mich jetzt so vor, weil sonst klinge ich so irgendwie so. Ich will jetzt hier irgendwie nicht so heilig klingen, ja. Aber lass es mich so sagen. Ich glaube, es steht für was. Und nach Stand jetzt unseres Gesprächs würde ich sagen, das steht für was. Und das kann auch ein Paar-Thema sein, das kann ein individuelles Thema sein. Manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant. Ja. Also, ja, so.
Du meinst, dass das Thema Kinderwunsch oft auch noch für was anderes steht, sozusagen.
Nicht ersetzend, aber sozusagen, vielleicht kann so ein Paar, das wir uns jetzt da so vorgestellt haben, oder eine, muss ja nicht mal ein Paar sein, sozusagen, also kann ein Mensch mit dem unerfüllten Kinderwunsch zumindest irgendwie rausfinden, wofür steht der? Was fehlt da?
Also ich habe vor kurzem mich mit einer Frau unterhalten, das fand ich ganz interessant, weil die da sehr, sehr reflektiert drauf geschaut hat, die ganz klar über sich gesagt hat, ich glaube, mein Kinderwunsch als Gefühl, das immer wieder hochpoppt, wird nie weggehen. Ich glaube, ich bin einfach so ein Mensch, der sehr, sehr gerne Kinder mag, Kinder bekommen mag, und sozusagen, ich werde, glaube ich, nie an den Punkt kommen, wo ich emotional sagen würde, der Gedanke an eine weitere Schwangerschaft oder an ein weiteres Baby lässt mich kalt oder erfüllt mich nicht mit gewissen Glücksgefühlen. Und was diese Frau dann so sagte, war, dass sie sagte, sie hat irgendwann gelernt, diesen Kinderwunsch als so eine Art Dauerkonstante in ihrem Leben einfach anzunehmen. Ah, ja. Das ist ein Teil von ihr. Sie reagiert emotional sehr stark auf Schwangere, auf Babys, auf alles zum Thema Geburt und so. Das ist was, das macht viel mit ihr, weil das eine wichtige und bedeutsame Erfahrung in ihrem Leben war. Und trotzdem kann sie sozusagen da drauf gucken mit einer großen Sanftmut sich selbst gegenüber so ein bisschen und sagen, und trotzdem ist es jetzt gut, dass ich nicht noch weitere Kinder kriege. Es gibt sozusagen gute Argumente dafür zu sagen, ne, die tatsächliche Umsetzung dieses Kinderwunsches ist jetzt vorbei. Dieser Kinderwunsch als Gefühl, als Sehnsucht, als Nostalgie, als Erinnerung, so wird mich weiter begleiten. Der wird mich auch immer wieder einholen. Ab und zu mal wird er mich traurig machen. Ab und zu wird er mich nostalgisch machen. Das darf alles sein. Und die Kinder, die ich habe, sind für unser Familiensystem, für unser Leben genug. So. Und das sozusagen in dieser Gleichzeitigkeit anzuerkennen irgendwie und zu sagen, ich habe sozusagen, ich muss mich da nicht entscheiden zwischen, ist meine Familienplanung jetzt abgeschlossen oder habe ich doch einen Kinderwunsch, sondern ich kann gleichzeitig sagen, ich werde immer einen Kinderwunsch haben und unser gemeinsames Familienleben ist komplett. So. Das fand ich total beeindruckend, dass das jemand so formulieren kann.
Ich finde es einfach schön zu sagen, das ist eine Facette meiner Persönlichkeit. Und nicht mit jeder dieser Facetten bin ich total im Reinen, aber das gehört zu mir. Aber es ist auch nur ein Teil von dem, was ich bin.
Ja.
Cool. Wie schön.
Aber das ist natürlich auch ein Weg, da hinzukommen. Ne? Also das ist jetzt nichts, was ich hinstellen will und sagen will, macht's doch alle einfach so. Mich hat es sehr beeindruckt, dass jemand das so reflektiert behandeln kann.
Voll. Schreibt uns an podcast@nora-imlau.de, wenn ihr wisst, was da klug wäre.
Ja, nein, und insgesamt sind wir gespannt auf eure Geschichten zu diesem Thema. Ihr merkt, wir haben uns versucht, dem so anzunähern, aber es ist wirklich komplex, es hat viele Ebenen und wir würden uns halt total freuen, von euch dazu zu hören.
So ist es. Was uns, liebe Nora, zu den Sponsoren der aktuellen Folge bringen würde, und damit folgt jetzt etwas Werbung.
Ja, die aktuelle Folge wird unterstützt von Pumpkin Organics, die Familien mit gemüsereichen und gesunden Bio-Lebensmitteln unterstützen, ihren Alltag einfacher zu gestalten. Wir als Familie setzen total viel auf Pumpkin. Ich liebe die Backmischungen, die uns einfach im Alltag schnell ermöglichen, was Gesundes auf den Tisch zu bringen. Mein aktuelles Highlight ist der Pumpkin Organics Pizzateig. Das ist so eine Backmischung, ist in 2 Minuten gemacht. Dann die Pumpkin Organics Linsen Bolognese drauf. Bisschen Gemüse, bisschen Käse in den Ofen. In 20 Minuten ist das Abendessen fertig. Und man weiß, es sind sozusagen nur gute Zutaten drin. Und die Kinder essen es gerne. Wir machen es gerne. Und für uns ist das wirklich eine große Alltagserleichterung, diese Pumpkin-Produkte immer bei uns in der Speisekammer zu haben.
Genau, es gibt verschiedene Backmischungen, es gibt auch ein Bananenbrot und kleiner Hinweis auch an alle treuen HörerInnen, es gibt jetzt auch ein rotes Pesto, das ich auch geschickt bekommen habe. Und ich werde jetzt mal demnächst versuchen, ob das auch irgendwie hier Anklang findet. Genau.
Ja, genau. Ja, also die Bananenbrotbackmischung ist hier viel im Einsatz. Die Pancake-Backmischung habe ich ständig im Einsatz. Die verwende ich auch, um Waffeln zu machen oder um Ofenpfannkuchen zu machen. Also es sind auch alle Dinge so vielfältig einsetzbar. Und es ist eben ganz toll, dass man sich bei Pumpkin immer drauf verlassen kann, dass die nicht gezuckert sind wie so viele Kinderprodukte, dass da viel Gemüse, viel Hülsenfrüchte, viel Vollkorn immer enthalten ist. Und wir würden euch ans Herz legen wollen, diese Produkte selbst für euren Alltag auch mal auszuprobieren. Und wir haben einen Rabattcode bekommen mit dem Code NORAPUMPKIN20, alles in einem Wort geschrieben, spart ihr 20% auf fast alles im Pumpkin Organics Online Shop. Und zwar vom 26. Januar 26 bis zum 31. März 26. Ihr habt also einen relativ langen Zeitraum, in dem ihr mal eure erste Bestellung absetzen könnt. Und bestellt euch dann doch einfach mal so eine Auswahl der verschiedenen Produkte und schaut, was für euch und eure Kinder am besten funktioniert.
Ganz genau. Den Link zu Pumpkin Organics und den angesprochenen Collections packen wir euch in die Shownotes dieser Folge. Da findet ihr auch nochmal alle Informationen. Und so, liebe Nora, springen wir noch kurz rüber ins Postfach und gucken, wer uns geschrieben hat. Eine Mail mit einer Frage habe ich für dich, Nora, von Judith. Sie schreibt: Hallo Nora und Oliver, wir haben 3 Söhne und bei uns ist es das größte Problem, wenn ein Kind wegen Krankheit zu Hause bleibt, dass die anderen beiden auch unbedingt zu Hause bleiben wollen und es super ungerecht finden, egal wie schlecht es dem kranken Kind geht. Sie sind dann auch richtig beleidigt, wenn ich sozusagen entscheide, wer hier krank ist und wer nicht. Das macht mir richtig zu schaffen und ich weiß schon immer, dass es in einem Drama endet. Wie kann man die Situation gut begleiten? Danke für eure tollen Gespräche jede Woche, Judith.
Oh je, ja, das ist einfach.
Es tut mir so leid zu hören.
Eine Variante dieses Geschwistereifersuchtsthemas ist uns in so vielen Facetten immer wieder begegnet. Letztlich ist es tatsächlich so, dass es natürlich objektiv total klar ist, ne, dass ein krankes Kind zu Hause bleiben muss und dass das nicht bedeutet, dass dann alle Geschwisterkinder auch zu Hause bleiben. Und gleichzeitig dieses Ungerecht ist einfach so ein Aufschrei, der dann sehr schnell erschallt und der auch bei uns Eltern oft so eine Stressreaktion auslöst, dass wir dann das Gefühl haben, wir müssen jetzt gute Argumente finden, irgendwie gut erklären, damit sozusagen sich niemand übergangen fühlt. Und wir fühlen uns dann manchmal regelrecht unter so einem Rechtfertigungsdruck, ne? Warum wir jetzt sozusagen nicht alle Kinder gleich behandeln, obwohl es ja eigentlich klar ist, warum wir gar nicht alle Kinder gleich behandeln können in so einer Situation. Ich habe da nicht einen goldenen Tipp dafür, aber ich kann einfach nur dazu ermutigen, sich von diesem Ungerechtigkeitsvorwurf nicht so unter Druck setzen zu lassen, nicht das Gefühl zu haben, ich muss meinen Kindern jetzt quasi beweisen, dass ich als Mutter nicht ungerecht bin, sondern eher mit so einer inneren Klarheit und einer gewissen Leichtigkeit da hinzugehen und zu sagen, ey, das ist doch klar, dass ihr nicht alle immer gleichzeitig krank seid und es ist auch nicht ungerecht, wenn immer das Kind zu Hause bleiben darf, das halt gerade krank ist und das bist jetzt gerade nicht du. Und also, dass man da gar nicht so sehr in diesen Druck, da jetzt ganz viel zu erklären und zu kompensieren und das Drama so groß werden zu lassen, reingeht, sondern eher mit so einer gewissen Selbstverständlichkeit einfach sagt, ja, das fühlt sich blöd an, wenn dein Bruder, deine Schwester zu Hause bleiben darf, das verstehe ich, wir sind alle gern zu Hause im Bett und jetzt geht's los. Also weißt du so, ich würde versuchen, dem ein bisschen mehr Leichtigkeit zu geben. Und gleichzeitig weiß ich auch aus eigener Erfahrung als Mutter, dass das schwer sein kann. Wir hatten mal in unserer Familie den Fall, dass ein Kind mal richtig, richtig lange krankgeschrieben war, also über mehrere Wochen. Und dann wirklich auch die Geschwisterkinder angefangen haben zu meutern im Sinne von, warum müssen wir überhaupt aus dem Haus gehen? Das ist voll ungerecht. Und der ist jetzt schon so lange zu Hause und das, ne? Und auch da war dann teilweise dieses Entgegenkommen wichtig. Einerseits zu sagen, du bist gesund, du gehst zur Schule. Und andererseits natürlich auch zu schauen, vielleicht braucht auch ein gesundes Kind mal einen Pausentag, weißt du, einfach aus so einem Gefühl von, das ist auch ein Leidensdruck, wenn zu Hause ein Geschwister die ganze Zeit krank ist. Manchmal brauchen dann auch die Geschwisterkinder mal einen Moment, um wieder zu Kräften zu kommen, Aufmerksamkeit zu bekommen, nicht funktionieren zu müssen. So, also das war dann bei uns schon auch so ein Balanceakt, zu sagen, ja, man sagt dann nicht, Papalapap, stell dich nicht an, sondern man versucht auch feinfühlig zu bleiben für die möglichen Bedarfe des, in Anführungszeichen, gesunden Kindes, Geschwisterkindes.
Mhm, mhm. Ja, verstehe ich. Ja, ja. Da wird ja viel verhandelt gleichzeitig, genau. Mhm. Okay. Wenn ihr auch eine Frage habt, schreibt uns gern. Aber für heute würde ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer daran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Thank you.